Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder mal hier oben stehen darf. Ist schon länger her. Wir hatten ja letzte Woche aller Heiligen und aller Seelen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich heute eine tödliche Predigt halte. An aller Heiligen gedenken ja, so steht es im katholischen Katechismus, denken die Gläubigen betend daran, dass Menschen ihnen vorausgegangen sind, die sich von Gottes Gegenwart ganz bestimmen ließen. Also eigentlich ist dieser Tag da, um all der Heiligen zu gedenken, die einfach in den 365 Tagen, die wir haben, nicht Platz hatten. Es gibt einen Johannistag, es gibt einen Josefstag und wie alle diese Tage heißen für die Heiligen, aber es gibt ja zum Glück mehr Heilige in dem Sinn, wenn das so ist, ja, Menschen, die sich von Gottes Gegenwart ganz bestimmen ließen, dass einfach in den 365 Tagen Platz hat und deshalb hat man einen Tag, wo man an all die anderen denkt, die eigentlich auch einen Heiligen Tag verdient hätten, so nach katholischer Lehre. An aller Seelen, heißt es da im Grundriss, setzen sich die Gläubigen betend dafür ein, dass Gott ergänzen möge, was im Leben Verstorbener durch Unvermögen, Schwäche, Verfehlung und Schuld nicht zur Erfüllung gekommen ist. Also da soll man also beten für alle die Menschen, die nicht ganz im richtigen Stand waren, als sie gestorben sind, eben nicht Heilige im katholischen Sinn waren, wo noch dieses und jenes einfach ja, eben nicht gut war. Und steht jetzt nicht ausdrücklich vom Fegefeuer, aber ich vermute, dass das eigentlich gemeint ist für die, die da noch im Fegefeuer sind. Erst vor etwa 200 Jahren hat die protestantische Kirche Deutschland 1817 gedacht, ja, also irgendwie so ein Gedenken an ein Gedenktag an die Toten würde eigentlich der protestantischen Kirche auch gut anstehen. Und so hat man dann 1817 den Toten- oder Ewigkeitssonntag eingeführt. Der ist aber später, dieses Jahr am 26. November, am letzten Sonntag, bevor dann der erste Advent kommt. Die Schweiz hat jetzt etwas länger gedauert, wie vieles bei uns etwas länger dauert, wurde dann erst im 20. Jahrhundert eingeführt. Und eben all das war dann unter anderem, noch ein anderer Anlass, Grund für meine Predigt. Jetzt ist mir gerade die Familienname. Ich finde immer, auf der Kanzel sollte man den ganzen Namen sagen, weil ja nicht alle per Du sind. Benny Chappell hat uns ja das Gleichnis von diesem reichen Mann und dem armen Lazarus vorgelesen. Es ist ein Gleichnis und bei Gleichnissen muss man aufpassen, dass man das nicht allzu dogmatisch auffasst. Allerdings denke ich, hat Jesus da ja nicht irgendetwas erfunden, eine Geschichte genommen, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Also auch wenn es ein Gleichnis ist, dürfen wir doch aus diesem Gleichnis verschiedene Dinge, Informationen über das Leben nach dem Tod nehmen. Es waren zwei Männer, arm und reich. Der Arme wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. In deiner Übersetzung hat es geheißen, in den Himmel. Wörtlich heißt es in Abrahams Schoß, aber das ist sinngemäß richtig, weil Abrahams Schoß war eine Bezeichnung eigentlich für das Paradies, da war die Vorstellung eines Festmahls, bei dem man zu Tisch liegt und Abraham ist der Gastgeber. Das ist jüdische Auffassung, Wir wissen, ein Gläubiger, der stirbt, kommt zu Jesus. Eine andere Bezeichnung wäre Paradies. Wie Jesus zu diesem Mann, zu seiner, ich weiß nicht mehr, zur Rechten oder zur Linken, auf Golgatha gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Hauptgedanke des Paradieses oder dieses Abrahamsschoßes ist eigentlich nicht ein Schlaraffenland und schon gar nicht nach muslimischer Art, sondern die Hauptsache ist, Gott ist gegenwärtig. Wenn Gläubige sterben, kommen sie in die Gegenwart Gottes. Paulus hat ja gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, also zu sterben und bei Christus zu sein. Das ist die Hauptsache. Und das passiert bei Menschen nach dem Tod unmittelbar, wenn sie sich bekehrt haben, wenn sie sich unter Gottes Herrschaft gestellt haben, wenn sie zum Glauben an Jesus als Erlöser gekommen sind und wenn sie Sündenvergebung erlebt haben. Ja, wir sterben nicht als Menschen, bei denen alles perfekt ist. Rein äußerlich oder so. Aber Christen dürfen sterben mit dem Bewusstsein, meine Sünden sind mir vergeben. Ich brauche niemanden, der für mich betet, dass Gott mir noch meine Sünden vergibt. Ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Diese Gewissheit haben die Gläubigen im Neuen Testament gehabt und die dürfen wir auch 2000 Jahre danach immer noch haben, wenn wir uns unter die Herrschaft Gottes gestellt haben. Vom Reichen heißt es einfach, er wurde begraben. Von nichts von Engeln die Rede. Er kam ins Totenreich, das ist richtig. Die Luther-Übersetzung, und da habe ich jetzt noch nachgeschaut, leider auch noch die neue 2017er-Übersetzung spricht von Hölle. Der Reiche kam in die Hölle. Das ist nicht ganz nach der griechischen Übersetzung. Er kam ins Totenreich, weil... Wir lesen das in der Offenbarung 20, Vers 14. Da steht, dass einmal am Schluss, ganz am Schluss, im Weltgericht, auch das Totenreich in die Hölle geworfen wird. Aber er ist noch nicht in der Hölle. Also jemand, der nicht mit Jesus gestorben ist, der ist noch nicht in der Hölle, aber er ist offensichtlich an einem Ort der Qual. Und wartet dort auf das Weltgericht. Und die Qual ist offenbar so groß, dieser reiche Mann hat nicht um einen Schluck Wasser gebeten, schon gar nicht um einen Becher Wasser, nur die Fingerspitze, die feuchteste Fingerspitze auf die Zunge. Wie groß muss die Qual sein, offenbar. Und ich denke, auch wenn es ein Gleichnis ist, ich glaube, Jesus hat da nichts erzählt, was nichts mit der Realität zu tun hat. Es ist auch keine Brücke da, sagt Abraham. Es kann keiner von uns zu euch hinüberkommen. Also beten für Tote hat, nach diesem Gleichnis, keinen Sinn. Der Tod ist wie ein Schlusspfiff bei einem Fußballmatch. Da steht das Resultat fest. Das ist fix und fertig. Und wir dürfen auch nicht spekulieren, dass man sich dann noch kurz vor dem Tod vielleicht bekehren könnte. Der Tod kann unheimlich schnell kommen. Und er kann manchmal auch unheimlich langsam sein. Aber vielleicht hat man dann nicht mehr die Kraft oder ist nicht mehr bei Bewusstsein, kann sich nicht mehr bekehren. Also wenn du heute realisierst, du solltest endlich dein Leben unter Gottes Herrschaft stellen, dann mach es heute. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Es gibt auch kein Fegefeuer, das ist nicht biblisch, finden wir nicht in der Bibel. Hebräer 9,27 heißt es, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Eben Schlusspfiff. Die katholische Kirche begründet das Fegefeuer mit einer Stelle aus den sogenannten Apokryphen. Wenn ich das kurz erklären kann, Maleachi ist wahrscheinlich der letzte Prophet, den wir haben im Alten Testament. Er hat etwa um 400 vor Christus gelebt. Und danach kommt eine 400 Jahre lange Lücke, wo sich die Juden bewusst waren, offenbar schickt uns Gott keine Propheten mehr. Bei Johannes der Täufer haben sie gemerkt, ah, jetzt kommt wieder ein Prophet. Und in diesen 400 Jahren sind verschiedene fromme, mehr oder weniger fromme Bücher geschrieben worden, die von der katholischen Kirche erst 1563 als den anderen Büchern des Alten Testamentes gleichgestellt wurden. Vorher war das auch in der katholischen Kirche keine solchen Bücher. Und weil man dort bestimmte Lehren der katholischen Kirche findet und nur mit diesen Büchern begründen kann, deshalb unter anderem eben diese Lehre vom Fegefeuer. In der Bibel finden wir nicht so etwas. Interessant ist, dieser Reiche, der wird da im Totenreich, der wird zum Evangelisten. Der bekommt plötzlich ein evangelistisches Herz und sagt, schick doch jemanden zu meinen Brüdern, dass sie nicht auch hierher kommen. Und die interessante Antwort ist, das bringt überhaupt nichts. Sie haben Mose und die Propheten, das heißt, sie haben das Alte Testament und wir haben heute noch das Neue. Dazu, dass viel, was unklar ist, im Alten Testament erklärt. Also die Entschuldigung, ich glaube, erst wenn einer zurückkommt von da, die gilt bei Gott nicht. Und sie stimmt auch nicht, es ist einer zurückgekommen, Jesus. Was geschieht eigentlich beim Sterben? Es ist klar, das Herz hört auf zu schlagen, der Körper hört auf zu funktionieren, aber offenbar lebt irgendetwas weiter. Es gibt zwei Ansichten, woraus der Mensch besteht. Die Ansicht, die auch in unseren Kreisen oft vertreten wird und die ich vermutlich auch im Konfirmationsunterricht gelehrt habe, ist, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Und es gibt die andere Ansicht, dass der Mensch aus Körper und Geist besteht. Also aus zwei Teilen oder aus drei Teilen. Und ich habe mich überzeugen lassen, dass eigentlich viel für die Ansicht spricht, dass wir aus Körper und Geist bestehen. Ich werde das nachher mit der Seele noch erklären. Prediger 12, Vers 7, ein Buch aus dem Alten Testament von Salomo geschrieben, da steht ein Vers, der oft bei Abdankungen zitiert wird, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, der Geist, nicht die Seele, der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Jesus hat gebetet, in deine Hand befehle ich nicht meine Seele, sondern meinen Geist. Im Johannesevangelium heißt es, und er neigte das Haus und übergab den Geist. Stephanus, der erste Märtyrer, Apostelgeschichte, sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und in der Bibel sehe ich nicht, dass die Seele nach dem Tod ausfährt. Es braucht da kein Seelenfensterchen, wie man das früher in den alten Häusern gehabt hat. Traditionsgemäß sagt man, Seele, das ist Verstand, Wille, Gefühl. Und das scheint ja, oder das wissen wir ja auch, das ist ganz stark mit dem Körper verbunden. Also wenn die Gefühle irgendwo am Boden sind, kann man unter anderem Medikamente nehmen. Etwas für den Körper und die Gefühle. können wieder heller werden. Und wenn ich müde bin, habe ich oft sehr wenig Willen oder nur noch den Willen, ins Bett zu gehen. Ist mit dem Körper verbunden. Und auch beim Verstand wissen wir, es gibt einen Abbau im Hirn und der Verstand funktioniert nicht mehr richtig. Also die Seele, das scheint irgendwie so diese Teile des menschlichen Körpers zu bezeichnen. Und von daher muss man sagen, ja, Tiere haben auch eine Seele. Sie haben auch Verstand, Krähen offenbar einen sehr guten. Sie haben auch einen Willen und sie haben auch Gefühle. Wenn man Seele so definiert, muss man sagen, ja, Tiere haben auch eine Seele. Und Seele hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Man kann das unter anderem in 1. Mose 1, Vers 30 im Schöpfungsbericht sagt Gott, allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut gegeben. Also er sagt, die Tiere, das kann man daraus ableiten, die Tiere haben eine Seele, weil sie Verstand, Wille, Gefühl haben. Oder 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Nicht Gott gab ihm eine lebende Seele, sondern er wurde eine lebende Seele. Offenbarung 16, Vers 3 heißt es, und der zweite Engel goss seine Schale auf das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und jede lebendige Seele starb. Seele kann ganz einfach den ganzen Menschen bedeuten. Zum Beispiel spricht man ja auch von einem 100-Seelendorf. Das meint ja nicht, dass da 100 Seelchen umherschwirren, sondern das sind einfach 100 Personen. Also Seele kann irgendwie den Menschen bedeuten. Der Dogmatiker, den ich konsultiert habe, drückt sich vorsichtig aus, weil das ist offenbar nicht so ganz eindeutig zu definieren. Er sagt, das Wort Seele scheint für den ganzen nicht körperlichen Teil des Menschen zu stehen. Und ich würde sagen, auch der Tiere. Also einfach alles das, was man nicht sieht, was man nicht anfassen kann. Und wenn Jesus uns auffordert, uns nicht vor denen zu fürchten, die den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen, da will er sagen, es gibt etwas im Menschen, das man nicht töten kann. Und ich glaube, das ist letztlich das, was die Bibel mit Geist bezeichnet. Also beim Tod kann man sagen, da geht der Geist zu Gott. Bei all denen, die auf dieser Erde schon eine persönliche Beziehung zu Gott hatten, alle, die nicht nur einfach unserem Vater im Himmel plappern, sondern auch meinen, unser Vater, mein Vater im Himmel. Was passiert nach dem Sterben? Einiges habe ich schon gesagt. Nachfolger Jesu sind bei Jesus. Jesus am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Übrigens nebenbei, ich habe vor einiger Zeit mit Zeugen Jehovas gesprochen, habe ihnen diesen Vers gesagt und dann sagen sie, ja, da ist einfach das Komma an der falschen Stelle. Das heißt dort, ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradies sein. Muss ich sagen, Entschuldigung. Ja, es ist ja klar, dass Jesus das heute gesagt hat und nicht gestern und morgen auch nicht. Das macht nicht Sinn. Aber versteht ihr, so versuchen sich Zeugen Jehovas da herauszureden. Und wie gesagt, Paulus hat schon gesagt, ich habe Lust zu sterben und bei Christus zu sein. Und die anderen Toten, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die sind am Ort der Qual. Das ist zwar noch nicht die Hölle, die warten dort auf das letzte Gericht. Was machen wir mit dem Leib? Das ist eigentlich der zweite Grund, weshalb ich diese Predigt heute halte. Es gibt heute mehr und mehr Kremationen. Ich habe gelesen auf einer Internetseite, nicht vom Bundesamt für Statistik, das ja auch nicht über alle Zweifel erhaben ist, dass 90% der Schweizer sich heute kremieren lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das, was ich jetzt sage, versteht ihr, ich möchte da nicht dogmatisch sein, aber ich möchte euch einfach bitten, einmal über das eine oder andere in diesem Zusammenhang nachzudenken. Ich möchte auch nicht denen ein schlechtes Gewissen machen, die vor kurzer oder längerer Zeit Angehörige beerdigt haben, also beerdigt, nein, kremiert haben, die nicht Jesus nachgefolgt sind. Es geht mir um die Lebenden, nicht um die Toten. Erstens muss man sagen, die Kremation ist eine heidnische Totenbestattung. Die ersten Christen haben sich an die jüdische Form gehalten und die Juden haben ihre Toten begraben. Da gab es keine Verbrennung. Wenn in, lesen im Alten Testament, dass Leichname verbrannt wurden, aber das war immer eine Strafe. Wenn jemand ein so schlechtes Leben geführt hat, hat man ihn zur Strafe auch noch verbrannt. John Wycliffe war ein Vorreformator, 1330 bis 1384. Vorreformator in dem Sinn, er hat reformatorische Gedanken vertreten. Er hat zum Beispiel das Papsttum sehr kritisiert und verschiedene Lehren der katholischen Kirche, die er aus der Bibel erkannt hat, das ist nicht biblisch. Und er hat auch für eine englische Übersetzung der Bibel gesorgt, dass die Leute das lesen können. 30 Jahre nach seinem Tod, 1415, war das Konzil in Konstanz. Einige wissen vielleicht, dass dort ein anderer Vorreformator, Johannes Hus, ein Tscheche, verbrannt wurde. Und man hat dann auch John Wycliffe, seine Lehren, verurteilt, hat ihn als Ketzer verurteilt und man hat nach 30 Jahren seinen Leichnam ausgegraben und verbrannt. Das war Strafe. Also offenbar ist das mit Strafe verbunden. Übrigens, das habe ich noch vergessen zu sagen, Karl der Große hat 785 die sogenannte Feuerbestattung in seinem Reich verboten. Und das war irgendwie klar, man verbrennt die Toten nicht. Erst in der Zeit der Aufklärung kam dann das wieder auf. Frankreich 1800, 11 Jahre nach der französischen antichristlichen Revolution, wo man sich gegen alles der Kirche aufgelehnt hat. Weiter dann kamen Freidenker, die auch ihre Toten begraben haben und unter anderem war da auch einfach eine antikirchliche Tendenz. Man wollte einfach nicht das machen, wollte sich von der Kirche nichts vorschreiben lassen. Und ich habe gelesen, dass auch in der DDR wirklich aus antikirchlichen Gründen die Kremation propagiert wurde. Also Kremation hat von daher, von dem Ursprung her, auch eine starke antikirchliche Tendenz. Also erstens, es war eine heidnische Tradition, die die Christen nicht übernommen haben. Zweitens, es war oft eine Strafe. Daran denkt man heute natürlich nicht mehr, das ist mir klar, oder? Aber einfach, dass wir wissen, woher wir da kommen. Und der dritte Grund, 1. Korinther 3, 16 und 6, 19 reden vom Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen, da wurde ein Mann zu Grabe getragen und der Pfarrer hat gemerkt, dass die Sargträger da relativ locker mit dem umgingen. Das war offenbar keine angesehene Person. Und da hat der Pfarrer gesagt, passt auf, ihr tragt einen Tempel des Heiligen Geistes zu Grabe. Und ich denke, das ist ein weiterer Grund, weshalb wir uns diesen Tempel nicht einfach verbrennen sollten. Und viertens, unser Leib ist wunderbar gemacht, das sagt uns Psalm 139. Und deshalb denke ich, sollte man wirklich den Körper verbrennen wie einen laufen Haub im Herbst? Hat der Körper, der wunderbar gemacht ist, nicht mehr Respekt verdient? Ich erinnere mich an meine erste Kremation, bei der ich beiwohnte und als Pfarrer, das war in St. Moritz. Das war ein ungläubiger Nachbar und die Familie hatte Krach mit dem Dorfpfarrer. Und ihre Tochter kam zum Glauben, so haben wir Kontakt gehabt und da haben sie mich doch gebeten, die Abdanken zu halten. Und ich hatte da nicht viel zu sagen, es war eine Kremation. Dann bin ich zum Sigristen gegangen, das war kein wirklich gläubiger Mann. Und dann hat er mir gesagt, ach, er finde es schade, dass man diesen Mann verbrannt hat. Oder verbrennen will, ich weiß nicht mehr. Das war doch so eine stattliche Persönlichkeit. Und dann muss er am Schluss so eine Urne mit ein bisschen Asche hinaustragen. Das war kein Gläubiger. Oder? Er hat gemerkt, irgendwie, es ist unnatürlich, so etwas. Also das möchte ich einfach zu bedenken geben. Und wisst ihr, ja, es gibt ja so die romantische Vorstellung, vielleicht wenn ein Ehepartner vorher gestorben ist, dass man dann die Asche des Überlebenden, also natürlich auch gestorben ist, zum Vater oder zur Mutter ins Grab gibt. Leute, das verspürt der Verstorbene nicht. Also das ist eher Romantik. Als wir kürzlich am Bielersee waren mit Jeckers, ein schöner Friedhof da oberhalb des Sees, habe ich gedacht, ja, so romantisch wäre eigentlich auch schön, da begraben zu werden. Was habe ich von der Aussicht am Bielersee, wenn ich gestorben bin, oder? Ja, es ist mir bewusst, Erdbestattung ist teurer, vor allem auch langfristig, braucht Grabpflege und so weiter. Es braucht Platz und in vielen Städten ist das ein Problem. Deshalb, ich möchte nicht dogmatisch sein, aber ich denke, sollten wir Christen hier nicht irgendwie auch einen Unterschied machen? Und vielleicht ist das dann auch ein Anlass zum Gespräch. Warum Beerdigung? Warum nicht Kremation? Ja. Ich habe versucht, heute eben diese tödliche Predigt zu halten. Der Tod ist ein Schlusspfiff. Da kann man nichts mehr ändern, offenbar. Das lesen wir aus diesem Gleichnis. Also da nützen Gebete nichts. Da muss man vorher entscheiden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Das Zweite, was ich euch versucht habe zu zeigen, aber auch nicht mit letzter Gewissheit, offenbar bestehen wir, ist Seele das Wort, das einfach den ganzen unsichtbaren Teil unseres Körpers beschreibt. Aber die Bibel sagt nicht, dass die Seele zu Gott geht, sondern dass der Geist zu Gott geht. Wir sind als Persönlichkeiten da bei Gott. Und übrigens, die Bibel spricht von einer Auferstehung der Gläubigen, aber die kommt erst, wenn Jesus wiedergekommen ist. Und dann habe ich versucht, euch zu motivieren, lasst euren Leib nicht verbrennen. Er ist etwas Wunderbares, das sich lohnt, einfach auch aus Respekt zu begraben. Die Vereinigung Freier Missionsgemeinden, zu der wir ja gehören, hat ein Leitblatt, so herausgegeben, die Frage der Kremation. Ich habe hinten einige Exemplare aufgelegt, ich kann auch nachdrucken, kein Problem, nehmt einfach. Und das Zweite, was die VFMG auch anbietet, meine Verfügungen für den Todesfall. Da sind einfach so die wichtigsten Dinge drin, an die man denken muss, wenn plötzlich der Schlusspfiff verfolgt ist und man nichts mehr machen kann. Die könnt ihr für 5 Franken dort hinten haben. Ich habe allerdings nur 4 Exemplare, aber ich habe eine Liste, könnt ihr euch eintragen, wenn ihr ein solches Heft haben möchtet. Ich kann es leider nicht mehr in den Briefkasten tun, wie wir das früher konnten, aber irgendwie kommt das dann schon zu euch. Ja, und jetzt dürfen wir zum wichtigsten Tod der Weltgeschichte gehen. Kein Tod hat die Welt so verändert wie der Tod, der am Karfreitag, vermutlich des Jahres 30, in Jerusalem stattfand, als Jesus starb, wo die Höllenmächte entmachtet wurden, wo Jesus den Sieg davongetragen hat, wo er für unsere Sünden bezahlt hat. Wir können nichts abbüßen an unseren Sünden, wir können nur sagen, Herr, vergib. Und wenn wir gebetet haben, dürfen wir sagen, danke, ich glaube, du hast mein Gebet erhört. Ich glaube, du hast mir meine Sünden vergeben. Und wenn wir so sterben, mit der Gewissheit, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, dann brauchen wir auch niemanden mehr, der nach dem Tod für uns betet. Wir dürfen bei Jesus sein. Und darauf dürfen wir uns freuen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass du unseren Körper wunderbar gemacht hast und dass alle die, die Gottes Kinder sind, die sich unter deine Herrschaft gestellt haben, die dir nachfolgen, dass die wissen dürfen, wohin sie gehen, wenn sie sterben. Danke, dass wir bei dir sein dürfen, in deiner Gegenwart, und dass wir keine Angst vor dem Tod haben dürfen, auch wenn er als der letzte Feind noch bezeichnet wird und der Tod manchmal nicht eine ganz einfache Sache ist, aber nach dem Tod ist alles geregelt und alles klar. Danke vielmals dafür. Amen.